Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Literaturpreisträgerin Han Kang sprach in Stockholm zur aktuellen Lage in Südkorea, dazu gleich mehr. Außerdem hören wir von einer Neuauflage der Oper Der Prozess von Gottfried von Einem nach Kafka in Wien und Jean-Paul Sartres Moralstück zur gewaltsamen Revolution Die schmutzigen Hände in Zürich. Wir beginnen aber mit der literarischen Nachricht des Tages aus Leipzig. Alchert Bakarewitsch erhält den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2025. Der belarussische Autor lebt derzeit in Hamburg und gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern seines Landes. Mit seinem Roman Europas Hunde wagt er einen ebenso poetisch-sprachkünstlerischen wie visionären Blick auf den europäischen Osten. Da geht es nämlich um eine nahe Zukunft, in der Russland und Belarus ein Riesenreich bilden und der Osten und Westen sich diametral gegenüberstehen. Bakarewitsch sprach in der Sendung Büchermarkt des Deutschlandfunks unter anderem über die eigene Sprache.
Die belarussische Sprache ist für die Belarusinnen mehr als einfach eine nationale Sprache. Das ist ein Schatz und ein Schmerz zugleich. Und für die Belarusinnen ist diese Sprache ein Trauma. Das ist immer eine schmerzhafte Frage. Belarussisch zu sprechen und auf Belarussisch zu schreiben bedeutet, ein Teil des Widerstands zu sein, bedeutet eine europäische Orientierung, bedeutet Zukunft, bedeutet unsere nationale Kultur weiterzuentwickeln. Also nicht ein Teil von Russland zu sein.
Und aus dieser Ambivalenz erklärt sich dann die Flucht des Protagonisten des Werkes in eine ganz neue Sprache. Thomas Weiler hat das Riesenwerk ins Deutsche übersetzt. Es hat 900 Seiten im Original und im Deutschen immerhin noch 740. Und mit ihm habe ich heute Mittag gesprochen und ihn gefragt, wie politisch oder visionär ist dieses Werk in Ihren Augen?
Ich halte es schon für einen visionären Text, der ist 2016 entstanden, als vieles noch nicht absehbar war von dem, was danach passiert ist. Wir haben ja einige Zeitenwenden erlebt seitdem. Es gab 2020 die große Freiheitsbewegung in Belarus, die mit vielen Hoffnungen verbunden war nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen. Es gab 2022 die Vollinvasion der Ukraine durch Russland und alle diese Momente konnte der Autor eigentlich noch nicht erahnen 2016, als er an diesem Text geschrieben hat. Und trotzdem findet sich, wenn man diesen Text heute liest, vieles davon ja erschreckend genau angedeutet schon im Roman. Und das war auch für mich eine sehr spezielle Erfahrung in der Übersetzung am Text, immer wieder von diesen Ereignissen eingeholt zu werden.
Die Jury beschreibt Europas Hunde als, ich zitiere, wilde Mischung aus Politthriller, Epos, Abenteuergeschichte, Satire und Märchen. Und dann folgt so ein halbes Dutzend, über ein halbes Dutzend literarische Bezugsgrößen von Alexander Puschkin über James Joyce bis Paul Celan. Was macht Bakarewitsch? Wie geht diese Geschichte über einen Misanthropen, der sich ja sogar eine eigene Sprache erfindet?
Diese vielen Bezugspersonen, die auftauchen, das sind die europäischen Autoren, die dem Autor besonders wichtig sind. Texte, die ihn geprägt haben, auf die er immer wieder zurückkommt. Und er arbeitet mit diesen Texten und verdichtet sie zu seinem großen Roman. Die sind nicht zufällig gewählt. Die Zitate aus den Texten, die auftauchen, haben oft mit den Handlungsorten zu tun, an denen wir uns befinden. Es gibt verbindende Motive, die diese Autoren, auf die er sich bezieht, zusammenhalten, die auch den Text zusammenhalten. Und ja, er schafft es wirklich, einen großen europäischen Roman auch zu schreiben. Deswegen passt der Preis, glaube ich, auch ganz gut auf gerade diesen Text. Wenn er zum Beispiel Dublin und Döblin zusammendenken kann, das gelingt eben in diesem Text und zeigt, auf welche Quellen er sich bezieht, womit er arbeitet. Das ist, glaube ich, ein ganz anschauliches Beispiel.
Also ein furioser Roman. Gregor Schneider sprach von einem wilden Ritt durch Europa und seine Abgründe. Vielleicht können Sie mal ein Beispiel für so einen Abgrund nennen. Der Autor Bakarewitsch ist ja auch selber betroffen von Exil.
Exil ist jetzt eine Realität für ihn. Er hat Ende 2020 mit seiner Frau das Land verlassen müssen und ist seitdem in Westeuropa an verschiedenen Stationen gewesen. Ja, Exil ist ein ganz wesentliches Thema und man sieht es an Figuren wie vielleicht Mao Chun, einer jungen Figur, die in einem belarussischen Dorf aufwächst, in einer zukünftigen Zeit, 2049, Belarus existiert nicht mehr. Und eine Figur, die merkt, es gibt da noch etwas anderes jenseits der Grenze, jenseits des strategischen Waldes, an dem er aufwächst. Und eine Figur, die sich wegsehnt aus dieser engen Realität und danach fragt, was gibt es denn noch? Danach fragt, was war vorher? Wo ist die Geschichte abgeblieben, die uns vorenthalten wird? Und das ist so eine Figur, die es schwierig hat in diesem Dorf, die aneckt, aus der Gesellschaft rausfällt und sich dann hineinfantasiert in eine andere Welt, die es auch noch geben könnte. Und da kommt dann zum Beispiel das Wildgänsemotiv aus Nils Holgers und von Selma Lagerlöf ins Spiel. Das ist auch wieder ein ganz prägendes Motiv, was sich so durch diesen Roman zieht.
Naja, und diese andere Welt spiegelt sich ja auch in der Sprache, die der Autor extra erfindet, mit Wörterbuch am Ende des Romans. Wie war das für Sie? Wie schwierig oder wie herausfordernd als Übersetzer?
Zunächst mal war es ein Spiel, in diese Sprache einzutauchen, sich eine neue Sprache zu erschließen und zu sehen, dass es wirklich aufgeht. Also der Autor oder sein Erzähler in diesem Roman hat mit Balbuta wirklich eine funktionierende Sprache erfunden. Für mich war das ganz faszinierend, mitzuspielen, diese Spielregeln zu verstehen. Und die Sprache selbst bleibt dann aber unangetastet in der Übersetzung. Die konnte ich einfach so übernehmen und musste nur in Anführungszeichen die Grammatik und das Wörterbuch für den Anhang ins Deutsche übersetzen.
Ist das für Sie ein würdiger Preisträger?
Auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass er jetzt für diesen Roman endlich eine große Auszeichnung bekommt. Die hat er sehr verdient und das ist ein Text, der ja unterzugehen droht, der es schwer hat, wahrgenommen zu werden in seinem Anspruch. Ja, ist wirklich ein großer Wurf und im Land selber kann er nicht gewürdigt werden. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass er jetzt diesen Preis bekommt und tatsächlich auch als europäischer Autor gewürdigt wird.
Thomas Weiler war das, der übrigens selbst in diesem Jahr den Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds für seine facettenreichen Übersetzungen erhalten hat. Der Autor des von ihm übertragenen Romans Europas Hunde, Alchert Bakarewitsch, erhält den Deutschen Buchpreis zur europäischen Verständigung. Auch Han Kang, die südkoreanische Literaturnobelpreisträgerin, wurde gepriesen und ausgezeichnet dafür, dass sie eine hochpoetische Sprache findet und damit aber die Traumata der eigenen Gesellschaft beschreibt. Dazu gehört etwa das Massaker im südkoreanischen Gwangju, wo im Jahr 1980 ein Volksaufstand gegen das Militärregime grausam niedergeschossen wurde, ein Jahr nach der Verhängung des Kriegsrechts. Han Kang musste das selbst als 10-Jährige nicht erleben, weil ihre Eltern ein paar Monate vorher in die Hauptstadt Seoul gezogen waren. Die 53-Jährige hält sich derzeit schon in Stockholm auf für ihre Nobelpreisrede und die Zeremonie am Dienstag. Sophie Donges berichtet von der ebenfalls traditionellen Pressekonferenz mit der scheuen Autorin.
Han Kang ist eine Frau mit leiser Stimme. Die Pressekonferenz behagt ihr nicht, es ist weder zu übersehen noch zu überhören. Es sei der Termin in diesen Tagen, den sie am schwierigsten findet, sagt die Autorin. Und der Nobelpreis mit dieser Auszeichnung musste sie sich erst mal anfreunden. Was der bedeutendste Literaturpreis der Welt mit ihr mache, das konnte Han Kang nicht schnell beantworten. Sie machte eine Pause, sprach zunächst auf Koreanisch und dann korrigierte sie noch die Übersetzerin und sprach plötzlich selbst Englisch, damit auch jede und jeder sie wirklich versteht. So wichtig war ihr diese Antwort.
No, this award is given to the literature.
Dieser Award ist eine Auszeichnung für die Literatur. Und dieses Jahr bin ich es, aber das ist meine Erklärung. Es gibt mir Sicherheit. Ich schreibe weiter ohne Druck. Ich bin wieder bereit zu schreiben.
I'm ready to write again.
Sehr lange jedoch drehte sich die Pressekonferenz nicht um Han Kangs Werk, sondern um das, was in ihrer Heimat derzeit passiert. Darum, was sie dachte, als der südkoreanische Präsident Yoon das Kriegsrecht ausgerufen hat, als Menschen vor dem Parlament demonstrierten und Soldaten versuchten, in das Gebäude zu gelangen. Ein Schock sei das gewesen, so Han Kang.
So, 저도 그
Die Situation war erstaunlich. Es waren Menschen auf der Straße, die mit ihren Körpern, mit ihren Händen versuchten, bewaffnete Fahrzeuge aufzuhalten. Das Militär war bewaffnet und die Menschen hatten Schwierigkeiten, dem Druck standzuhalten. Als sich die Soldaten dann zurückzogen, sah ich Menschen, die ihnen zugewunken haben, so als würden sie mit ihren Söhnen sprechen. Die politische Zukunft in Südkorea ist ungewiss. Das Land befindet sich mitten in einer Staatskrise. In ihren Romanen und Erzählungen berichtet Han Kang von Gewalt und Gewalterfahrungen im privaten Kontext, aber auch in Politik und Gesellschaft. Sie ist in Sorge darüber, wie sich die Situation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern im Zuge der Krise des Landes entwickeln wird. Ich bin mir noch nicht sicher. Es ist schwer, die Zukunft vorherzusagen. Doch es gibt etwas in der Natur der Sprache. Sie funktioniert einfach nicht gut, wenn man versucht, sie zu erzwingen oder zu unterdrücken. Was immer also die Zukunft bringt, die Wahrheit wird weiterhin ausgesprochen werden. Die Macht der Sprache kann man nicht aufhalten. Bücher seien wichtig für das Zusammenleben der Menschheit. Durch sie entstehe Harmonie und Empathie, so die Autorin weiter. Am Dienstag bekommt sie den Nobelpreis überreicht.
Aus Stockholm berichtete Sophie Donges. Han Kangs neuer Roman Unmögliche Erinnerung erscheint übrigens am 16. Dezember im Aufbau Verlag. Der Bankangestellte Josef K. wird von zwei Männern für verhaftet erklärt, die ihm aber eine Begründung dafür nicht nennen können oder wollen. So beginnt der weltberühmte Roman Der Prozess von Franz Kafka und auch die Oper von Gottfried von Einem, die 1953 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde. Damals dirigierte Karl Böhm und die Regie hatte Oskar Fritz Schuh und beide machten die Oper zu einem großen Erfolg. Wir sind noch im Kafka-Jubiläumsjahr und was sonst dafür spricht, diese Oper, die zum Beispiel ganz auf einen Chor verzichtet, aufzuführen, das klären wir jetzt mit unserem Kritiker Jörn Florian Fuchs. Das Theater an der Wien hat sich den Stoff vorgenommen, Stefan Herheim inszeniert und die Leitung des Klangforum Wien hat Wolfgang Kubera. Herr Fuchs, zuerst zur Musik. Wie klingt das denn 70 Jahre nach der Uraufführung?
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, schon ein bisschen altbacken. Es ist ein wilder Stilmix oder auch Stilmischmasch. Da hat man mal den Eindruck, dass so ein bisschen Schubert nicht zitiert wird, aber man sich in dem Fahrwasser bewegt, Gottfried von Einem, und dann kommen Tanzszenen, sehr abrupte Wechsel. Das ist eine Zeit lang spannend anzuhören, aber dann ist es doch etwas, wo man fragt, wo ist eigentlich die Eigenständigkeit des Komponisten? Und ich vergleicht das ein bisschen mit anderen Werken. Er hat eine ganz tolle Dürrenmatt-Oper geschrieben etwa. Das ist aus einem Guss, während das hier für mich so ein bisschen Stückwerk ist. Aber ich meine, diese Thematik, die animiert vielleicht auch dazu, dass man eben die ganz unterschiedlichen, auch wenn man so möchte, bedrohlichen Zustände, die es im Werk gibt, dann auch so aneinander kettet regelrecht in der Musik.
Stefan Herheim gilt als opulenter Regisseur mit leichtem Hang zur Überladung der Szene. Ist das hier auch so? Wie inszeniert er diese Geschichte?
Da gibt es noch eine Geschichte in der Geschichte oder über die ganze Geschichte, denn das Ganze ist gestern mit heißer Nadel gestrickt gewesen. Es gibt eine Erkrankung oder es gab mehrere Erkrankungen im Ensemble und deswegen ist die Generalprobe ausgefallen und sie haben nicht mal eine Orchesterhauptprobe hinbekommen. Das sagte Herheim am Anfang. Also man soll Nachsicht haben, wenn da das ein oder andere nicht funktioniert. Hat es aber dann doch. Es war ein gigantischer technischer Aufwand. Es ist ein rascher Szenenwechsel, diese unterschiedlichen Zustände der Figur Josef K. darzustellen. Und Josef K., das ist eigentlich die Hauptidee von Herheim, ist gleichzeitig der Komponist Gottfried von Einem. Der ist an einem Klavier und komponiert das Stück, das wir gerade hören, und ärgert sich da oder ist da ziemlich unter Druck. Auf der anderen Seite hat er einige sexuelle Neurosen auch. Es verfolgt ihn immer wieder eine Dame. Und das sind große Schauwerte und ich finde die Inszenierung letztlich, muss ich sagen, besser als das Stück selber. Ich habe das auch schon mal konzertant und inszeniert gehört und gesehen. Also das ist ein großes Spektakel und da ist vor allen Dingen die Frau Anne-Fleur Werner zu nennen, die hören wir jetzt mal kurz, die also irrsinnige, auch körperlichen Einsatz beweisen muss. Das ist Anne-Fleur Werner. haben wir auch am Anfang ein bisschen gehört, wie diese Rhythmik ist und dieser Stilmix der Partitur.
Ja, man spielt in der Kammeroper einer kleineren Spielstätte. War das denn eine gute oder eine Notlösung?
Das war von Anfang an geplant. Das ist fürs Theater in Regensburg diese Fassung erstellt worden, ursprünglich mal. Und ich kenne das großorchestriert. Da klingt das zum Teil schon sehr opulent und breit und laut. Laut war es unter Leitung von Walter Kobera auch, aber nicht im negativen Sinne, sondern es sind dann doch einige Feinheiten und Effekte genauer herausgemeißelt worden gleichsam. In dieser kleineren Besetzung fand ich das Orchester ist übrigens ganz hinter der Bühne gleichsam, da ist noch ein großer, schöner Theatervorhang, der nach vorne rauscht ab und zu und dann wieder verschwindet. Dann sieht man kurz die Musikerinnen und Musiker. Also es ist ein großer Jubel auch für Robert Murray als den Josef K. Und ich finde das einen sehr, sehr gut gearbeiteten Abend. Es sind auch erfreulicherweise, das sage ich nicht so oft, ein paar Striche in dieser Partitur, sodass das Stück auf gut 90 Minuten Nettolänge kommt und das ist auch völlig ausreichend.
Herzlichen Dank, Jörn Florian Fuchs. Er berichtete aus Wien von der Neuauflage der Oper Der Prozess von Gottfried von Einem. Im April 1948 wurde in Paris ein Stück von Jean-Paul Sartre uraufgeführt, an dem sich damals vor allem junge Intellektuelle begeisterten, die schmutzigen Hände. Der aus bürgerlichem Hause stammende Hugo will mit revolutionären Taten seine Vergangenheit hinter sich lassen. Ein älterer, erfahrener Parteisekretär namens Höderer rät zur Vorsicht und zum taktischen Kompromiss. Deshalb soll er beseitigt werden. Das Stück ist in jüngerer Zeit immer mal wieder gespielt worden, vielleicht weil es immer noch relevante politische Alternativen verhandelt. Man kann sich die Hände schmutzig machen durch Kompromiss, aber auch durch politischen Mord. Am Schauspiel Zürich hat Interimsintendant Ulrich Kuhn es nun dem eher für Buntes bekannten Regisseur Jan Bosse anvertraut. Gestern war die Premiere und Christian Gampert war für uns dort.
Altmodischer kann ein Bühnenbild gar nicht sein. Wir blicken auf ein leicht angegammeltes Bistro der Nachkriegszeit, wo unfassbar viel geraucht und geredet wird. Das ist der Existenzialismus, der natürlich in Lederjacke daherkommt und nebenbei menschheitsbefreiende Ansprüche hat. Deshalb sieht Hugo, der junge revolutionäre Intellektuelle, den es zur Tat drängt, in Zürich aus wie Malcolm X und die Kaderkommunistin Olga, die ihn kontrolliert und anhimmelt wie Gudrun Enslin. Hat Hugo den Parteisekretär Höderer nun aus Parteiräson erschossen oder nur aus Eifersucht? Er weiß es selber nicht. Es muss aber in der Rückblende geklärt werden, denn es geht ja um die Wiederverwendbarkeit des jungen Hugo für die Partei. Der Schauspieler Wolfram Koch besteigt als Höderer ziemlich gelangweilt die Bühne und hat erstmal sehr lange Pause. Das ist das Beste, das ihm in dieser Inszenierung passieren kann. Denn um ihn herum tobt ein schlechtes, gehetztes Krimi- und Politikformat, ein Chargenspiel von Pseudorevolutionären. Lena Schwarz und Steven Sova können viel mehr als nur aufgeregte Phrasen abzusondern. Jean-Paul Sartres Frage, ob revolutionäre Gewalt oder aber Kompromissfähigkeit und Machtergreifung durch die Hintertür das Gebot der Stunde sind, diese Frage stellt sich in Europa heute höchstens Klimaaktivisten und Identitären. Die etablierte Politik dagegen ist mit Heizungsgesetzen beschäftigt. Jan Bosse aber tut so, als sei der Furor von revolutionären Parteien hochaktuell und bläst ihn auf. Weil das sehr, sehr langweilig ist, hat er als Remedium die Schauspielerin Carol Schuler engagiert, deren Rolle als Gattin des Jungrevolutionärs darin besteht, möglichst viel Bein in lila und andersfarbigen Strumpfhosen zu zeigen und posenhaft in Rothaarperücke die Verlockungen des Weibes zu zelebrieren. Dieses Slapstick-Geturne findet in einem zunehmend popkulturell bunten Ambiente statt und in Outfits der Vivian Westwood und Hippie-Ära, sodass alle politischen Debatten etwas Unernstes und Exaltiertes bekommen. Steven Sova, der als Hugo durchaus ein starker, ambivalenter Charakter sein könnte, wird immer mehr in die Rolle des wankelmütigen Versagers gedrängt, der seiner Frau Jessica mit einem Mord imponieren möchte, es aber nicht hinkriegt oder vielmehr nur aus einem eifersüchtigen Affekt heraus.
Jessica, du glaubst mir nicht!
Dass du mich liebst?
Nein, dass ich Höderer erschießen werde!
Wieso?
Wieso soll ich ernst sein?
Weil man nicht immer spielen kann.
Ich bin nicht gerne ernst. Aber weißt du was? Ich werde spielen, ich wäre ernst.
All diese Figuren sind unsicher, aber bei Jan Bosse sind sie vor allem Platzhalter mit lauten politischen Ansichten oder einfach Karikaturen wie die grimmigen Zugreifer Slick und George. Nutznießer von all dem kabarettistischen Getue ist der Parteisekretär Höderer, den Wolfram Koch mit dem Gestus des überlegenen Lebemanns spielt, der weiß, wie man unaufdringlich zum Ziel kommt, in der Politik, aber auch beim Sex. Es ist völlig klar, dass seine taktische Finesse der Radikalität des Jungspunds Hugo überlegen ist, dessen Frau ihm dann erotisch verfällt. Dass das mit Hilfe eines Cabriolets passieren muss, wie im amerikanischen Film, gehört leider zu Jan Bosses aufdringlichen Regie-Spleens. Überraschenderweise großer Beifall. In Zürich scheint man schon zufrieden zu sein, wenn Schauspieler ein paar Faxen machen.
Jan Bosse inszeniert Sartres Die schmutzigen Hände und Christian Gambert berichtete aus Zürich. Die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters rügt den Umgang des Berliner Senats mit der Kulturszene. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Ihr blute das Herz angesichts der aktuellen Verwerfungen wegen der massiven Einsparungen, sagte die CDU-Politikerin. Sie mache sich Sorgen, dass sich jetzt landesweit der Druck auf die Kultur enorm erhöht. Monika Grütters im Deutschlandfunk Kultur.
Wenn man den Eindruck hat, dass schon der eigentlich fürsorgende Staat sich so schwer tut im Miteinander in harten Zeiten, kann man nicht erwarten, dass die freie Wirtschaft, also die Firmen, plötzlich einspringen und ihr Sponsoring erhöhen. Die tun ja das genaue Gegenteil und die Stiftungen bauen auch ab und selbst im Öffentlich-Rechtlichen muss gespart werden und da sind die Kultursender dran. Also die Kultur insgesamt bekommt leider im Moment eine Schlagseite und das haben die nicht verdient. Wir bräuchten sie heute mehr denn je.
Monika Grütters. Laut RBB will die schwarz-rote Koalition bei den geplanten Kürzungen von 130 Millionen Euro noch erhebliche Änderungen vornehmen. Darüber wird im Land Berlin gerade hinter den Kulissen verhandelt. So sollen bei den Theatern der Hauptstadt zunächst geplante Streichungen wieder rückgängig gemacht werden. Die beiden Jugendbühnen, das Krippstheater und das Theater an der Parkaue, sollen den gleichen Etat erhalten wie in diesem Jahr. Schaubühne und Berliner Ensemble werden wohl weniger stark getroffen als ursprünglich geplant und Chöre, Rundfunkorchester und Philharmoniker sollen jetzt komplett verschont bleiben. Dafür wird die Förderung von Künstlerateliers zusammengestrichen. Statt gut 21 Millionen Euro sind da laut RBB-Informationen in der finalen Streichliste neu nur noch gut 3 Millionen Euro vorgesehen. Ein Posten, der in der Vergangenheit nicht voll abgerufen wurde. Ein weiteres Sparthema. 150 Jahre Festspielhaus Bayreuth werden nicht so üppig gefeiert werden wie geplant. Es werden nur 7 statt wie angekündigt 11 Opern Richard Wagners gezeigt. Der Verwaltungsrat der Bayreuther Festspiele hat die Planänderung für 2026 verteidigt. Die Richard-Wagner-Festspiele könnten die Augen nicht davor verschließen, dass die öffentlichen Haushalte derzeit sehr belastet sind. Daher stehe der Verwaltungsrat hinter dem Sparkurs der Festspielleitung unter Katharina Wagner. Bei der Bayreuth-Premiere vom Frühwerk Rienzi, der letzte der Tribunen, bleibt es. Rausgefallen aus dem Jubiläumsprogramm sind hingegen populäre Tannhäuser- und Lohengrin-Produktionen sowie Tristan und Isolde und die Meistersinger von Nürnberg. Für die kommenden Wagner-Festspiele läuft gerade der Online-Vorverkauf. Es gibt viele freie Plätze. Zu einem Dirigenten, der kein Wagner, dafür aber umso lieber Bach dirigiert, Sir John Eliot Gardiner. Der Brite hatte länger pausiert, nachdem er einen Musiker geohrfeigt hatte. Daraufhin hatten sich viele Künstler von Gardiner distanziert. Morgen tritt er mit seinem neu gegründeten Constellation Ensemble in der Hamburger Elbphilharmonie auf. Der Süddeutschen Zeitung von heute sagte Gardiner nach einer Therapie über die Ohrfeige: Ich habe mein ganzes Leben versucht, Wut zu verstehen und in den Griff zu bekommen. Und ich war total geschockt von dem, was ich getan hatte. Ich werde einen Musiker nicht noch einmal derart schlecht behandeln.
Danke, Henning Hubert. Das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend Aktuelles vom Tage. Hier war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.